Hallo Manuel.
Hallo Jonas.
Willkommen zurück bei unserer achten Folge der Einsteigerreihe. In der letzten Folge haben wir über das Thema Sicherheit und Aufbewahrung gesprochen. Auch hier der Hinweis nochmal, hört euch diese Folge unbedingt an, vor allem auch vor dieser Folge jetzt nämlich, weil es ist sehr, sehr, sehr wichtig, auch wenn ihr denkt, die zwei haben kompletten Vogel abgeschossen wegen dem Sicherheitsthema. Es ist eben aus unserer Sicht so wichtig, deswegen legen wir da auch so einen großen Wert drauf. Und heute kommen wir dann wirklich mal wahrscheinlich zu der Frage, die euch alle so brennend interessiert. Wie kauft man denn am Ende jetzt wirklich Bitcoin, nachdem ich hier irgendwas aufbewahrt habe oder aufbewahren muss? Und genau das wird uns Manuel heute erzählen, wie man Bitcoin kauft. Und deswegen gebe ich das Wort ab an dich.
Genau, jetzt habt ihr es echt lang aushalten müssen, wenn ihr von Folge 1 angefangen habt. 3,5 Stunden und jetzt ist es endlich soweit. Also wo kann man Bitcoin kaufen und was ist eben wichtig? Auf was muss man dabei achten? Bevor wir anfangen, nochmal ein paar allgemeine Informationen vor die Klammer gezogen. Wir können euch direkt hier die Sorge nehmen, das ist wirklich super einfach. Also ihr müsst da überhaupt keine Hemmungen haben, ihr müsst überhaupt nicht irgendwie technikaffin sein oder ähnliches. Die einzige Zugangshürde, wenn man es so möchte, ist, dass ihr in der Lage seid, euer Handy zu bedienen oder alternativ euren Computer zu bedienen. Und ihr solltet auch in der Lage sein, eine Banküberweisung auszuführen. Aber das war's auch schon. Also das ist wirklich nicht schwieriger, ich würde sogar sagen, ein Tick einfacher als ein Aktienkauf. Also wirklich alles gut, keine Sorge, das kriegt jeder hin.
Genau, und darf ich noch eins anfügen vorher, das mir einfällt gerade, auch noch, was viele denken, ihr müsst nicht einen ganzen Bitcoin kaufen. Auch noch das nochmal einmal reingefügt, ihr könnt auch kleine Anteile davon kaufen. Nicht, dass ihr abgeschreckt werdet von den großen Preisen von 30.000, 40.000 Euro. Ihr könnt auch Anteile davon kaufen. Nur mal so als kleiner Hinweis, weil so ging es mir ganz am Anfang. Und ich weiß noch, wie ich da saß und gedacht habe, oh Gott, sowas Großes kann ich mir nicht leisten. Ihr könnt auch Anteile kaufen.
Genau, also man kann wirklich für sehr wenig Euro einsteigen. Das ist überhaupt kein Thema. Also niemand zwingt euch da jetzt wirklich viel Geld in die Hand zu nehmen. Bevor wir zu den Börsen kommen, beziehungsweise zum Vergleich, nochmal zur Wiederholung für diejenigen, die unsere letzte Folge nicht gehört haben, obwohl wir euch hier nochmal ermahnen möchten, bitte hört euch die letzte Folge an. Es ist wirklich sehr wichtig. Dieses Aufbewahrungsthema darf man nicht unterschätzen. Für diejenigen, die sie trotzdem nicht gehört haben, ihr kommt nicht drum rum. Es gibt jetzt nochmal einen kleinen Crashkurs zu zwei Bitcoin-Mantras. Mantra 1, be your own bank. Also sei deine eigene Bank. Im Gegensatz zu dem klassischen Bankensystem ist es nämlich so, dass ihr bei Bitcoin nicht dazu verdonnert seid, einer dritten Partei zu vertrauen. Also ihr könnt selbst, wie das Credo sagt, eure eigene Bank sein. Es gibt niemand, der in der Mitte steht. Und das Ganze ist bei der Aufbewahrung natürlich deutlich wichtiger als beim Kauf, weil letztlich ist es so, wie Jonas euch das in der letzten Folge, wie gesagt, anhören wunderbar erklärt hat, dass es bei der Aufbewahrung eben wichtig ist, diese Private Keys zu halten. Aber auch beim Kauf sollten wir das unserer Auffassung nach schon nicht vernachlässigen. Bei der Aufbewahrung ist es wichtiger, aber achtet im Idealfall schon beim Kauf darauf, dass ihr eben nicht in dieses Abhängigkeitsverhältnis rutscht. Das zweite Credo, und es schließt im Endeffekt an das erste Credo an, ist not your keys, not your coins. Weil man kann sich natürlich zu Recht die Frage stellen, ist ja alles schön und gut, aber wann bin ich denn meine eigene Bank? Und ihr seid letztlich dann eure eigene Bank, wenn ihr die Kontrolle über eure Private Keys habt. Und wenn euch diese 12 bzw. 24 Wörter angezeigt werden und ihr dazu aufgefordert werdet, euch diese Worte zu notieren, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Dann seid ihr eure eigene Bank. Okay, so viel der Vorrede. Jetzt würde ich zu den einzelnen Börsen überleiten, wenn du nichts mehr zu ergänzen hast, Jonas.
Nein, hab nichts mehr zu ergänzen, glaube ich, alles. Jetzt haben wir es, glaube ich, häufig genug darauf hingewiesen, dass dieses Thema wichtig ist. Und ich glaube, jetzt können wir reinstarten, wie man sowas überhaupt kauft.
Genau. Also es gibt eine wirklich ausufernde Anzahl von verschiedener Börsen. Wir können nicht alle besprechen. Wir wollen euch eher eine Art Leitfaden geben, worin sich die Börsen unterscheiden und, wenn man so möchte, ein paar Kategorien aufspannen, in die die jeweiligen Börsen dann fallen. Wir fangen zu Beginn mit Börsen an, die euch vermutlich sehr vertraut vorkommen, wenn ihr schon mal eine Aktie oder einen ETF gekauft habt. Das ist im Endeffekt wirklich, ja, es ist vergleichbar, und hören auf mit Wege, Bitcoin zu kaufen, die einem zu Beginn zweifellos fremd erscheinen. Also wir arbeiten uns so sukzessive rein von klassischen Börsen hin zu, ja, Börsen, die interessanter werden, je länger man sich mit Bitcoin auseinandersetzt. Okay, klassische Börsen. Könnt ihr euch letztlich so vorstellen, wie die Börse, wenn ihr eine Aktie kaufen wollt? Also es gibt beispielsweise ja für einen Aktienkauf die Börse in Frankfurt oder in Stuttgart. So gibt es auch verschiedenste Bitcoin-Börsen. Ihr könnt euch das wirklich so vorstellen wie ein Aktienkauf. Also ihr durchlauft zu Beginn die gleichen Schritte. Das heißt, ihr geht auf die Homepage, meldet euch an und müsst euch, bevor ihr loslegt, auch verifizieren. Und dieser Verifizierungsprozess unterscheidet sich in Nuancen von Börse zu Börse, aber im Endeffekt läuft das darauf hinaus, dass ihr euren Ausweis in die Kamera haltet. Entweder ihr führt ein Gespräch mit einem hoffentlich netten Mitarbeiter oder einer netten Mitarbeiterin oder ihr macht ein Foto von eurem Personalausweis, Vorder- und Rückseite und ladet dann dieses Foto hoch. Das dauert dann einen Moment, manchmal ist es wirklich sehr schnell erledigt, manchmal müsst ihr aber auch etwas Geduld mitbringen. Und irgendwann seid ihr dann verifiziert, habt den Haken dran und könnt loslegen. Ihr müsst einen Zugangsnamen vergeben, ihr müsst ein Passwort vergeben. Also das Ganze ist letztlich vergleichbar mit Online-Banking bei eurer Hausbank. Ihr könnt auch eine Zwei-Stufen-Authentifizierung aktivieren. Das alles, was ihr kennt, gibt's dort auch. Also es wird euch sehr wahrscheinlich bekannt vorkommen. Nachdem ihr diesen Anmeldungs- und Verifizierungsprozess durchlaufen habt, ist es so, dass ihr dazu aufgefordert werdet, euer Handelsguthaben aufzuladen. Also ihr überweist einmalig eine Summe und diese Summe erscheint dann auf eben eurem Handelskonto. Das ist ein bisschen wie eine Prepaid-Karte. Wichtig ist, das Geld ist noch nicht investiert. Also es steht euch jetzt in dem Moment, wo es eben aufgeladen ist, auf diesem Handelskonto, auf dieser in Anführungszeichen Prepaid-Karte, zum Handel zur Verfügung, aber ist eben noch nicht investiert. Und die meisten Börsen, um auch hier nochmal eine kleine Wiederholung zu machen zu unserer letzten Folge, die meisten Börsen, die eben diese Form des Handels ermöglichen, bieten dir an oder bieten euch an, auch die Verwahrung für euch zu übernehmen. Und da haben wir in der letzten Folge ausführlich drüber gesprochen. Das sind dann sogenannte Custodial Börsen. Das heißt, dort liegt ein gewisser Betrag in Euro und wenn ihr Bitcoin gekauft habt, ein gewisser Betrag in Bitcoin und diese Börsen verwahren sowohl Euro als auch Bitcoin für euch. Ihr müsst euch also um nichts kümmern, müsst euch, wenn ihr so wollt, keine Sorgen machen. Ihr seid in gewohntem Fahrwasser, ihr kennt das von der Bank, ihr kennt das von eurem Broker, alles wie gehabt. Aber ihr stellt hoffentlich selbst fest, es passt nicht sonderlich gut zu Not Your Keys, Not Your Coins. Und es passt auch nicht zu Be Your Own Bank, weil genau diese Eigenschaften, die Bitcoin eben bietet, habt ihr bei dieser Art Börsen nicht. Deshalb würden wir solche Börsen allenfalls zu Beginn empfehlen oder natürlich, wenn euch die ganzen Bitcoin-spezifischen Eigenschaften relativ egal sind und es euch nur um den Preis geht, dann könnt ihr das auch machen, aber achtet bitte auf die Risiken, die damit einhergehen. Ich will nur noch mal ein Risiko hervorheben, das Jonas schon angesprochen hat in unserer letzten Folge. Solche Plattformen können natürlich gehackt werden und ihr seid von diesen Plattformen eben abhängig. Das heißt, wenn die Plattform sagt, wir machen dicht, entweder weil wir dicht machen müssen, weil beispielsweise ein Regulator in einem Land auf die Börse zugeht und sagt, das dürft ihr hier nicht mehr treiben, oder die Börse wurde gehackt, oder aus welchen Gründen auch immer werdet ihr ausgeschlossen vom Handel, machen die Schotten dicht und dann kommt ihr nicht mehr ran. Das ist vollkommen egal, ob da 100, 1000, 10.000 Euro drauf liegen. Wenn die Börse nicht möchte, dass ihr Zugang habt, habt ihr keinen Zugang. Und dieser Gefahr müsst ihr euch eben nicht aussetzen, wenn ihr die Selbstverwahrung wählt. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Modell. Es ist hauptsächlich so, dass dieses Modell von Schweizer Unternehmen gefahren wird. Also man könnte auch Schweizer Modell sagen, ist auch relativ nah dran an klassischen Börsen, funktioniert aber im Prozess her etwas anders. Hier möchten wir zwei Beispiele hervorheben. Das eine ist die App Relay. Kleiner Transparenzhinweis an der Stelle, ist unser Sponsor im Hauptformat, hat aber nichts damit zu tun. Wir fanden Relay schon gut, bevor wir die Kooperation eingegangen sind. Ein anderes Schweizer Unternehmen, das ähnlich verfährt, ist das Unternehmen Pocket. Und da läuft das Ganze so ab, dass ihr euch am Beispiel von Relay die App auf euer Smartphone herunterladet. Und ihr müsst euch dann eben 12 Worte notieren, die euch die App eben ausspuckt. Und wie Jonas schon richtig berichtet hat in der letzten Folge, diese 12 Worte müsst ihr wirklich hüten wie euren Augapfel. Da müsst ihr wirklich drauf aufpassen. Jetzt kommt der spannende Unterschied. Dieser Verifizierungsprozess, wie ich ihn gerade beschrieben habe, findet nur statt, wenn ihr mehr als 1000 Schweizer Franken pro Tag in Bitcoin sparen wollt. Das heißt, wenn ihr unterhalb dieser Grenze bleibt, findet dieser Verifizierungsprozess eben nicht statt. Man muss aber hier auch letztlich ins Detail gehen. Ich will es nur kurz umreißen. Euer Personalausweis fliegt zwar nicht durch die Gegend, also ihr habt nicht den Personalausweis in Form eines Bildes oder in Form, ja, eines Gesprächspartners, der den abscannt, der durchs Internet fliegt, aber Relay und Pocket wissen trotzdem, wer ihr seid. Nur deshalb ist es möglich, dass eben diese Dienstleistung so angeboten werden kann, wie sie eben angeboten wird. Weil sowohl Relay als auch Pocket erhalten von eurer Bank gewisse Basisinformationen. Und diese Basisinformationen sind euer vollständiger Name und die vollständige Adresse. Das heißt, dieser Verifizierungsprozess ist in gewisser Weise vorgeschaltet, nämlich vorgeschaltet auf eure Hausbank. Eure Hausbank weiß ja, wer ihr seid. Und durch diese Überweisung weiß dann auch eben Relay bzw. Pocket, wer ihr seid. Wenn wir jetzt uns anschauen, okay, wie verwahrt denn Relay bzw. Pocket Bitcoin bzw. verwahrt Relay oder Pocket überhaupt Bitcoin, sind wir bei der nächsten Wiederholung. Das machen sie nämlich nicht. Das sind Non-Custodial bzw. Self-Custodial Anbieter. Ihr habt es vermutlich schon vermutet. Relay sagt euch ja, notiert euch diese Worte. Und daran erkennt ihr ja, wie wir schon besprochen haben, dass ihr die eigene Bank seid. Das heißt, ihr seid in der Selbstverwahrung und damit ist es letztlich was anderes als die, wenn man so möchte, klassischen Börsen.
Genau. Ich würde es vielleicht ganz kurz zusammenfassen, weil das waren ganz schön viele Informationen jetzt. Wir haben auf der einen Seite die klassische Börse, wie du es angesprochen hast, da melde ich mich an, schicke dort im Verlauf, also registriere mich mit dem Personalausweis, schicke mein Geld per Überweisung hin, habe das dann in meinem Konto dort liegen und dann kann ich eben Bitcoin kaufen. Und im meisten Fall ist es so, dass ich die Bitcoin eben auf dieser Plattform selbst halte. Das heißt also, die Plattform verwahren für mich diese Bitcoin mit allen Risiken, die wir schon angesprochen haben, solange ich die dort lasse. Bei den meisten, glaube, da kommen wir glaube ich auch noch dazu, kann ich die eben auch auf mein eigenes Wallet übertragen, dass ich wiederum in diese eigenen Besitz komme, dass ich diese 24 Wörter für mich habe. Das heißt, die Plattform kann nicht gehackt werden oder kann gehackt werden, aber es macht mir nichts mehr aus, weil es ist meins. Und bei Relay und Pocket ist es so, dass ich denen ja eine Überweisung tätige. Also ich melde mich dort erst gar nicht an, weil ich keinen Verifizierungsprozess brauche, bis 100, bis 1000 Schweizer Franken. Genau, das war die Grenze bis derzeit. Wie gesagt, das kann sich nach Regulation natürlich auch wieder ändern. Das ist natürlich in der Schweiz eben so. Ich überweise eben dort Geld hin und die bewahren das Geld dort nicht auf, sondern schicken mir automatisch im Gegenzug Bitcoin zurück auf meine Wallet. Also bei Relay die App selbst und bei Pocket kann man sich selbst raussuchen, welche Wallet ich benutze. Das sind so die zwei Unterschiede, glaube ich, in den beiden. Und wie gesagt, wie du es gesagt hast, bei dem einen wird es aufbewahrt, auf jeden Fall erstmal bei dem klassischen Prozess. Und bei Relay, bei dem Schweizer und Pocket-Prozess, wollen die Bitcoin auch gar nicht haben von dir, sondern sie gehen direkt den Weg, nein, wir wollen nur dein Geld nehmen. Und dann kriegst du von uns Bitcoin zurück und du kannst es selbst aufbewahren. So kann man das, glaube ich, ganz gut unterscheiden. Und dann kann man sich ja selber jetzt entscheiden, was davon besser ist oder was schlechter ist.
Genau, eine Sache wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten. Nämlich ein, zwei Börsen, die eben klassische Börsen sind. Für den Fall, dass ihr die Art Börse interessant findet, gibt es beispielsweise Coinbase oder Kraken oder auch die Bison-App aus Stuttgart. Besonders löblich hervorheben möchten wir hier eine weitere App, nämlich die App 21 Bitcoin. Diese App bietet euch nämlich auch einen Selbstverwahrungsmodus an. Also sie sagen, grundsätzlich machen wir das für euch, aber wir verstehen das, wenn ihr es so machen wollt, wie es eben dem Credo Be Your Own Bank entspricht, dann gibt es eben diesen Selbstverwahrungsmodus. Nur, dass ihr hier auch nochmal ein paar Namen gehört habt.
Genau, und ich glaube, wir haben zu eigentlich fast allen Plattformen, die du jetzt genannt hattest, auch noch eigene Folgen, die werden wir euch verlinken, wer da genauer reinhören möchte, wie das Ganze wirklich ganz genau funktioniert. Wir haben fast mit einigen ja Geschäftsführern und auch Gründern teilweise gesprochen, die wirklich ganz genau erklärt haben, wie das funktioniert, was dahinter passiert. Das heißt, ihr könnt euch da in Ruhe nochmal alles anhören und gucken, was findet ihr am besten.
Genau, also zu Relay, Pocket und 21 Bitcoin könnt ihr euch sicherlich auf 10 weitere Stunden mit uns freuen, wenn euch das Ganze interessiert. Genau, nächste Möglichkeit ist auch noch halbwegs vertraut, gibt's aber sehr selten und ist sehr teuer, deshalb möchte ich da nicht viele Worte zu verlieren. Es gibt, wenn man so möchte, Bitcoin-Automaten. Also ihr schiebt Bargeld oder eure EC-Karte rein und kriegt dann einen Wallet ausbezahlt, ist aber wie gesagt sehr selten und sehr teuer. Deshalb möchte ich da nicht groß weiter darauf eingehen, sondern jetzt den Blick auf diese etwas spektakulärere Form oder etwas ungewohntere Form lenken, nämlich Peer-to-Peer-Plattformen. Peer-to-Peer heißt im Endeffekt Teilnehmer zu Teilnehmer und drückt eben aus, dass es nicht diese Börse gibt, die in der Mitte sitzt, sondern es gibt zwar eine Plattform, aber diese Plattform vermittelt letztlich nur Käufer und Verkäufer. Hier sieht der Prozess so aus, dass es keine Verifizierung gibt. Der Personalausweis bleibt da, wo er ist und muss nicht geteilt werden. Wird auch nicht durch eure Bank geteilt, weil ihr nur eine Überweisung ausführt an denjenigen, von dem ihr Bitcoin kaufen wollt. Das heißt, es gibt einen Verkäufer auf der Plattform und ihr sagt, Jonas, du verkaufst, ist ja toll, ich möchte kaufen, gib mir mal dein Bankkonto, dann überweise ich dir Euro. Und du sagst, alles klar, ich habe das Geld erhalten und überweise Bitcoin zurück. Auch hier unterscheidet sich der Prozess wieder in Nuancen. Es ist technisch etwas anspruchsvoller, aber wirklich auch hier an der Stelle keine Sorge, das kriegt auch jeder hin. Besonders einfach meiner Meinung nach ist die App namens Peach. Etwas komplizierter, aber auch noch relativ einfach zu bewerkstelligen sind zwei Plattformen. Eine nennt sich Robosatz und eine HodlHodl. Zu Peach und Robosatz haben wir schon mal eine Folge gemacht, Folge 155 und in diesem Kontext auch noch empfehlenswert Folge 154 meiner Meinung nach. Und der letzte Schritt, wenn man das Ganze auf die Spitze treiben möchte, was es Privatsphäre angeht, wäre dann ein Austausch von Person zu Person, aber eben in der echten Welt, in der physischen Welt, weil auch durch Überweisungen bei Peer-to-Peer-Plattformen hinterlässt man natürlich Spuren. Solange und soweit und sobald eine Banküberweisung im Spiel ist, hinterlasst ihr einfach Spuren. Macht aber natürlich einen Unterschied, ob ich diesen einen zentralen Honigtopf habe, über den wir in der letzten Folge gesprochen haben, oder ob ich theoretisch jedes einzelne Konto, jedes einzelne Bankkonto anschauen müsste und dann noch gucken müsste, wurde da regelmäßig Zahlungen von den gleichen Personen ausgetauscht und steht möglicherweise Bitcoin im Verwendungszweck. Es ist also was anderes vom Anonymitätslevel her, aber achtet darauf oder uns ist wichtig, dass ihr wisst, allein durch die Banküberweisung werden eben Spuren hinterlassen. Okay, und dieser letzte Punkt, Bitcoin-Kauf in der physischen Welt, stellt sich natürlich die Frage, wie finde ich denn die Leute, die das anbieten? Und da, ja, es ist relativ einfach möglich, indem ihr beispielsweise einfach auf ein Bitcoin-Meetup, also auf ein Bitcoin-Treffen in der Nähe geht, gibt es mittlerweile in relativ vielen großen Städten. Dort sind Leute, die ja haben einfach Interesse an Bitcoin, haben Spaß an Bitcoin, wollen sich gern darüber austauschen und helfen euch natürlich auch. Und gerade bei manchen dieser Peer-to-Peer-Online-Plattformen ist es erforderlich, dass ihr schon einen kleinen Betrag Bitcoin habt. Und wenn ihr euch eben sagt, okay, ich fange an, wenn dann aber richtig, dann könnt ihr dort eben beispielsweise Bargeld gegen Bitcoin tauschen und dann auch auf den Online-Plattformen loslegen. Oder ihr macht es ständig so, dass ihr Bargeld gegen Bitcoin tauscht. Stellt sich aber natürlich die Frage, erstens, wie viel Bargeld wollt ihr mit euch rumschleppen? Und zweitens, findet ihr überhaupt jemand, der bereit ist, Bitcoin in nennenswerter Größenordnung zu verkaufen?
Genau. Ich würde noch vielleicht noch eins hinzufügen, weil das hatten wir die Frage häufig am Anfang, weil wir mal davon sprechen, und du hast es, glaube ich, jetzt mehrmals angesprochen gehabt in anderen Folgen, dass ja 1,7 bis 2 Milliarden Menschen gar kein Bankkonto haben und vielleicht auch gar kein Geld haben. Ihr könnt natürlich auch im letzten Schritt dann ja auch Bitcoin einfach verdienen. Das heißt, ihr könnt euch einfach auch online, wenn ihr Freelancer seid oder irgendwas machen möchtet oder auch klassisches Beispiel, der Jugendliche möchte im Sommer dann Rasen mähen bei den Nachbarn. Ihr könnt einfach auch Bitcoin als Einnahme. Das heißt, dass der Nachbar in Bitcoin zahlt. Das heißt, dann bräuchtet ihr nämlich gar kein Geld, sondern bietet einfach klassisch eine Dienstleistung an. Ihr haltet Bitcoin. Das heißt, ihr braucht keinen Wechsel von irgendeinem Bargeld oder irgendeine Überweisung. Und natürlich, das ist komplett, wenn es euch um diesen Datenschutz und der Privatsphäre geht, ist das natürlich die beste Variante, weil es gibt ja gar nichts, was irgendwie aufgeschrieben wird erstmal. Und deswegen auch da der Hinweis, nicht jeder braucht ein Bankkonto dafür, sondern du kannst einfach auch deine Dienstleistung anbieten. Und dahin geht es ja irgendwann auch, wenn sich mehr Menschen für Bitcoin interessieren und das vielleicht auch ja einfach als Einnahmequelle generieren möchten.
Ja, genau. Theoretisch könnte ich auch noch in das Mining-Business einsteigen und selbst Bitcoin minen. Dann hat man praktisch den höchsten Grad an Anonymität. Aber wenn es euch schlicht um den Kauf geht, ist das unserer Auffassung nach eben eine ganz gute Abstufung, beziehungsweise das sind so grobe Kategorien, in die man eben die verschiedenen Börsen beziehungsweise Plattformen einteilen kann. Ein letzten Punkt ist, wissen wir leider noch nicht, ob sich das final durchsetzt oder nicht, der Kauf von Bitcoin mittelbar, indem man eben einen ETF kauft, der mit Bitcoin physisch hinterlegt ist. Im Zeitpunkt der Aufnahme ist es so, dass da die größten Vermögensverwalter der Welt gerade dabei sind, eben eine entsprechende Genehmigung zu erhalten. Wir wissen aber nicht, ob die Genehmigung final erteilt wird oder nicht. Achtet eben darauf oder schaut aber gern darauf, ob das in der Zwischenzeit erfolgt ist oder eben nicht. Das hat dann aber natürlich nicht mehr viel mit Be Your Own Bank zu tun. Nicht mehr viel bis gar nichts. Wenn wir hier die Selbstverwahrung haben, wenn wir hier die Fremdverwahrung haben, dann ist meiner Meinung nach nochmal ein ganz, ganz großer Abstand zu den ETFs, weil das eben wieder ein Finanzprodukt ist, was auf Bitcoin aufsetzt. Ist zwar dann hinterlegt mit Bitcoin, wenn alles so kommt, wie wir es erwarten. Aber ja, ist halt ein ETF und ist kein Bitcoin. Gut, jetzt kann es natürlich so sein, dass man zu Recht sagt, ja gut, und was soll ich jetzt machen? Was sind die Vor- und Nachteile? Würde ich nochmal kurz zusammenfassen und einen ersten Vergleich machen zwischen den klassischen Börsen und dem, wenn man so möchte, Schweizer Weg. Letztlich ist es ja so, dass wir schon gesprochen haben über Custodial und Self-Custodial. Das ist eben ein Unterschied. Und hier nochmal der Hinweis, wenn die Plattform dicht macht oder euch aussperren möchte, seid ihr eben raus. Und wenn ihr die Bitcoin selbst verwahrt, habt ihr dieses Risiko nicht. Außerdem ist es so, dass ihr bei den Custodial-Plattformen die Möglichkeit habt, schneller auf Preisschwankungen zu reagieren, weil ihr habt eben dieses Handelskonto. Das heißt, ihr könnt ja letztlich in Echtzeit dann in Bitcoin investieren, in Bitcoin sparen, wenn der Kurs da ist, wo ihr ihn haben möchtet. Fairerweise muss man dazu sagen, mit Sofortüberweisung wird diese Lücke irgendwann geschlossen werden oder ist nicht mehr so dramatisch wie bei einer normalen Banküberweisung. Aber das ist eben ein Vorteil dieser Custodial-Lösung, also dieser Agilität. Ob es sinnvoll ist, auf den Preis zu spekulieren oder nicht, ist wiederum eine andere Frage, aber da habt ihr eben diese Agilität. Der Elefant im Raum ist letztlich Datenschutz. Muss jeder für sich selbst abwägen, ob es einem das Risiko wert ist, seinen Ausweis eben durchs Internet zu schicken oder eben nicht. Im Endeffekt, Daten werden wie gesagt übertragen, aber einmal hat man eben das vollständige Bild und einmal hat man eben diese Daten, die übertragen werden. Also ist schon ein Unterschied meiner Meinung nach. Und diese klassischen Börsen sind in der Tendenz etwas günstiger. Also wir haben Gebühren, die fangen schon bei 0,1% an. Bei dem Schweizer Weg, bei den Schweizer Modellen ist es so, dass man da in etwa bei 1,5% rauskommt. Der nächste Vergleich wäre dann diese beiden Kategorien zusammengenommen, sprich klassische Börsen und die beiden Schweizer Börsen im Unterschied zu den Peer-to-Peer-Plattformen. Hier ist es im Endeffekt so, dass man für sich abwägen muss, was ist einem wichtiger. Also dieser Aspekt des Datenschutzes ist natürlich nochmal deutlich höher gewichtet. Also Anonymität letztlich gegenübergestellt mit Komfort. Und Komfort meinen wir zum einen die Bedienung, die Handhabung, aber auch die Funktionsvielfalt. So ist es so, dass man Stand jetzt meines Wissens auf diesen Peer-to-Peer-Plattformen in Anführungszeichen nur kaufen und verkaufen kann. Ich kann aber keinen Sparplan einrichten oder ähnliches. Also ich bin da einfach zu einer gewissen Selbstdisziplin gezwungen. Was aber nicht schlecht ist, ist ja mit Kern von Bitcoin. Also diese Eigenverantwortung strahlt eben auf alles aus. Und wenn ich einen Sparplan ausführen möchte, müsste ich den auf diesen Peer-to-Peer-Plattformen eben manuell ausführen. Ein weiterer Unterschied ist, dass Peer-to-Peer meistens etwas teurer ist oder umgekehrt. Die normalen Börsen sind meistens etwas billiger und etwas ist hier dehnbar, würde ich sagen, weil das können schon Preisunterschiede von 5-15% sein. Das kann man per se nicht sagen, kommt immer darauf an, wie viele gerade verkaufen wollen, wie viele gerade kaufen wollen, ist im Endeffekt die Reihenform von Angebot und Nachfrage eben auf diesen Plattformen. Man wird aber ein gewisses Premium zahlen für dieses Mehr an Anonymität oder umgekehrt, man erhält aber einen gewissen Rabatt bei den anderen Plattformen für den Malus, dass man eben seine Daten preisgeben muss. Zum Abschluss nochmal losgelöst von den einzelnen Kategorien. Worauf würden wir beim Kauf eben achten oder worauf solltet ihr achten? Zum einen, unserer Meinung nach, ich glaube, es wurde klar, aber man kann es nicht oft genug sagen, Self-Custodial. Also schon beim Kauf ist es wichtig, bei der Aufbewahrung wichtiger, aber Self-Custodial. Zweiter Punkt haben wir gerade besprochen, Datenschutz, Datenpreisgabe. Seid euch eben im Klaren darüber, dass ihr auf manchen Plattformen mehr Daten preisgeben müsst, auf anderen weniger und auf wieder anderen so gut wie gar keine Daten. Nächster Punkt, Gebühren. Gebühren sind im Endeffekt sicher, der Ertrag, wenn man jetzt aus Kapitalanlage sich drauf schaut, nicht. Deshalb sind die Gebühren natürlich auch relevant. Und diese Gebühren variieren eben, wie gesagt, von 0,5 bis 1,5%. bei der klassischen Börse beziehungsweise bei den Schweizer Börsen und wenn man eben dieses mehr an Anonymität möchte, nochmal mit einem Anonymitätszuschlag, wenn man so möchte. Teilweise ist es so, dass es neben den Gebühren noch einen sogenannten Spread gibt. Das heißt, es gibt eine kleine Preisdifferenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis. Da müsst ihr also auch drauf achten, nicht, dass ihr mehr zahlt, als der vermeintliche Kurs eben vermuten lässt. Das heißt, ihr solltet einfach schon vor dem Kauf prüfen, gibt es diesen Spread? Wenn ja, wie hoch ist dieser Spread? Wird er transparent ausgewiesen? Und wie hoch sind die Gebühren, die ich final zahlen muss?
Bei den Gebühren würde ich vielleicht noch hinzufügen, dass die meisten ja aus diesem Aktien-ETF-Bereich kommen, wo man wirklich um die 0,01% ja auch kämpft fast schon, weil man langfristig denkt und bei 7%, was ein ETF ja so durchschnittlich pro Jahr macht, macht das ja auch einiges aus. Aber ich würde sagen, man sollte bei Bitcoin nicht unbedingt auf jeden Prozentsatz, auf jeden mini kleinen Prozentanteil achten, nur damit man eben sagt, ich nehme jetzt diesen Prozentsatz mit, damit ich aber, da auf der anderen Seite habe ich zum Beispiel mehr, weniger Sicherheit zum Beispiel. Also lieber zahlt ein bisschen mehr, wisst aber dadurch, dass ihr irgendwie die Bitcoin selbst aufbewahren könnt, also kämpft nicht um jeden 0,1%, glaube ich, das ist ganz wichtig, weil bei Bitcoin geht es eben, wir haben es, also wenn wir um den Preis mal sprechen, wir haben ja gesagt, jährlich im Durchschnitt über 100%, dann macht es nicht mehr ganz so viel aus. Also heißt, achtet nicht ganz so heftig darauf, wenn ihr mal ein bisschen mehr zahlt. Ich glaube, langfristig macht es nicht ganz so viel aus. Achtet lieber ein bisschen mehr auf die Sicherheit vor allem.
Genau, da sind wir bei dem nächsten Punkt, Seriosität bzw. Renommee der Börsen. Es ist eben so, dass es Börsen gibt, die sind extrem günstig, aber schaut dann auch bitte, wo diese Börsen ihren Sitz haben. Unserer Meinung nach bringt es nichts, wenn ihr eine Börse nutzt, die eben Fremdverwahrung anbietet, ihr nennenswerte Vermögen hintransferiert und diese Börse sitzt irgendwo auf den Bahamas und ihr spart euch, wie Jonas gerade gesagt hat, ein halbes Prozent oder nur irgendwelche Gebühren im Promillebereich. Weil was nützt es, wenn ihr da nicht mehr rankommt? Also spart nicht an der falschen Stelle, ist im Endeffekt hier mein Punkt. Achtet einfach darauf, dass ihr bei einer Börse kauft, die schon eine gewisse Zeit am Markt ist. Was auch noch wichtig ist, wir haben ja jetzt die ganze Zeit gesagt, beim Kauf ist diese Eigenverantwortung, diese Eigenverwahrung nicht so wichtig wie bei der Aufbewahrung. Das setzt aber natürlich voraus, dass ihr Bitcoin auch transferieren könnt von der Börse. Und das ist jetzt für den einen oder anderen selbstverständlich, aber es gibt wirklich Börsen, da geht es eben nicht. Das heißt, schaut auch hier schon im Vorfeld darauf, achtet wirklich darauf, dass ihr diese Auszahlungsmöglichkeit habt. Weil wenn ihr jetzt entgegen unserer Warnung in Anführungszeichen euch doch dazu entscheidet, auf einer Börse auf den Bahamas zu kaufen und diese Börse diese Auszahlungsmöglichkeit nicht habt, dann ja, sind euch, sind uns, sind allen letztlich die Hände gebunden, dann kann man wirklich nichts machen. Aber wenn ihr auszahlen könnt, könnt ihr natürlich den günstigen Preis mitnehmen. Diesen günstigen Preis zahlt ihr aber durch ein erhöhtes Risiko, aber könnt wenigstens noch die Bitcoin auszahlen.
Und vor allem noch als Zusatz vielleicht, ihr könnt euch nicht mal sicher sein, dass ihr wirklich Bitcoin habt. Weil theoretisch können die Plattform auch einfach sagen, okay Manuel, du hast jetzt offiziell auf deinem Guthabenkonto einen Bitcoin. Wenn ihr es aber nicht zu euch übertragen könnt, könnt ihr niemals beweisen oder euch sicher sein, dass diese auch wirklich diesen Bitcoin für euch hält. Sondern sie könnten ja einfach im Hintergrund auch weniger haben und es einfach nur vorspielen. Und das könnt ihr wirklich nur dann sicher gehen, wenn ihr, wie du es ja gerade gesagt hast, die Bitcoin auch wirklich auf dein eigenes Wallet, wo nur du den Zugriff drauf hast, transferieren könnt. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil es gibt auch im deutschsprachigen Bereich einige Anbieter, die bekannt sind, bei denen es nicht funktioniert, wo man gerade viel Trading macht und viele Aktienhandel betreibt, wo man eigentlich dann nur mit dem Preis von Bitcoin handelt, aber die Bitcoin selbst niemals hält.
Genau. Kommt natürlich darauf an, was ihr wollt. Wenn es euch darum geht, zu traden, die Eurobestände zu vermehren, ist natürlich dieser Selbstverwahrungsaspekt ja verhältnismäßig oder hat eine verhältnismäßig untergeordnete Rolle. Aber wenn es euch nur zum kleinen Teil um die Werte Bitcoins geht, dann sollte das Ganze einen extrem hohen Stellenwert einnehmen. Im Hinblick auf die Zeit nur noch zwei Punkte ganz kurz angesprochen. Zum einen Thema Steuern. Es gibt die Möglichkeit, bei größeren Börsen sich eben einen Steuerreport exportieren zu lassen. Das ist dann manchmal mehr, manchmal weniger schon in geeigneter Form, dass ihr eben diese Steuer, diese Gewinne, die ihr möglicherweise macht, dann eben beim Finanzamt vorlegen könnt. Es spricht aber nichts dagegen, das Ganze händisch zu machen und auf einer Excel-Liste festzuhalten. Ist im Endeffekt ein zusätzlicher Service dieser Plattform, wenn man so möchte, den ihr noch mit in eure Waagschale schmeißen könnt. Und Manchmal ist es möglich, eben Bitcoin mittels eines Sparplans zu besparen, also in regelmäßigen kleineren Beträgen zu investieren, und manchmal ist es nicht möglich. Es ist unserer Auffassung nach nicht schlecht oder sehr gut, wenn es diese Möglichkeit gibt, weil diese Möglichkeit nimmt die Emotionen raus, nimmt die Gier raus, man hat einfach ein bisschen mehr Abstand zu der ganzen Preisthematik und sieht die ganze Sache relativ entspannt. Genau, und zum Abschluss, eine finale Empfehlung wollen wir euch natürlich nicht aussprechen, können wir nicht, wir wollen euch da nicht beeinflussen, aber achtet eben auf die Kriterien, die wir aufgezeigt haben, und mit diesen Kriterien, wenn ihr es einfach nach und nach abklopft, Selbstverwahrung, Fremdverwahrung, Gebühren, wo ist die Börse, kann ich auszahlen, wenn ihr diese ganzen Punkte durchgeht, werdet ihr die richtige Entscheidung treffen, denke ich.
Ja, und ich würde auch da sagen, einfach mal ausprobieren und einfach mal klein anfangen. Wie gesagt, ihr müsst ja nicht durchgehend dann bei dem weiterkaufen, sondern einfach mal testen, womit fühlt ihr euch am besten. Und wenn ihr jetzt dann natürlich auch fragt, wie man Sparplan macht oder ob man es Trading macht oder aktiv handelt, besser gesagt, darauf kommen wir, glaube ich, in der nächsten Folge noch zu sprechen, was man darauf denn achten sollte und welche Fehler man dann vielleicht vermeiden sollte in der nächsten Folge. Auf jeden Fall da reinhören, aber jetzt erstmal vielen Dank, dass du es schön zusammengefasst hast. Ich glaube, jetzt haben wir einen coolen Überblick darüber, welche Unterschiede es denn beim Kaufen gibt. Und wie gesagt, wie du gleich am Anfang gesagt hast, es ist nicht so schwer, es kriegt jeder hin. Und ja, deswegen vielen Dank dafür.
Ja, sehr gern. Dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche, wollte ich schon sagen. Hören wir uns bei der nächsten Folge.
Sehr gut, dann bis gleich.
Jo, bis gleich. Ciao.
Ciao.